Es ist auffällig, wie ehrlich die Apostelgeschichte von Spannungen und Fehlern der frühen Mitarbeiter berichtet. Ausgerechnet zwischen Paulus und Barnabas, zwei bewährten Dienern, kommt es zu einer so scharfen Auseinandersetzung, dass sich ihre Wege trennen. Kurz darauf lässt Paulus den jungen Timotheus beschneiden, obwohl die Frage der Beschneidung gerade in Jerusalem grundsätzlich geklärt worden war. Diese scheinbaren Widersprüche werfen die Frage auf, wie Gott mitten durch menschliche Schwachheit, religiöse Prägungen und kulturelle Spannungsfelder hindurch seine Gemeinde baut und das Evangelium voranbringt. Natürliche Tugenden und fleischliche Bindungen im Dienst. In Antiochien begegnen wir einem Mann, den die Schrift ausdrücklich als Sohn des Trostes kennzeichnet. Barnabas war geprägt von Großzügigkeit, Ermutigung und einem weiten Herzen. In Apostelgeschichte 15 verweilte er gemeinsam mit Paulus in der Gemeinde und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Gerade in diesem Umfeld treuer Mitarbeit tritt jedoch eine Spannung ans Licht, die uns tief hineinblicken lässt in das Verhältnis von natürlicher Tugend und göttlichem Grundsatz. Barnabas wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Sein Wunsch ist menschlich nachvollziehbar, Markus ist verwandt mit ihm und hat vielleicht eine neue Chance verdient. Doch Paulus erinnert sich daran, dass Markus sie in Pamphylien verlassen hatte und hält es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Zwei dienende Männer, beide dem Herrn hingegeben, bewerten dieselbe Person völlig unterschiedlich, nicht wegen eines Mangels an Liebe, sondern wegen der Frage, ob natürliche Zuneigung über geistlicher Zuverlässigkeit stehen darf. Wir müssen aus dem Streit zwischen Paulus und Barnabas wegen Markus lernen, unsere natürlichen Tugenden im Blick auf das Werk des Herrn nicht auszuleben. Du magst sehr freundlich und geduldig sein, aber wenn du in das Werk des Herrn hineinkommst, musst du deine natürliche Freundlichkeit und Geduld beiseite lassen und auf die strengen göttlichen Vorschriften und Grundsätze achten. Du solltest die göttlichen Grundsätze nicht um deines natürlichen Wesens willen opfern. Wenn du von Natur aus nett, freundlich, geduldig und tolerant bist, wird das im Werk des Herrn Probleme verursachen. Die Schrift verschweigt nicht, wie ernst die Folgen sind, und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Dass der Heilige Geist diese Szene nicht beschönigt, ist ein leises, aber eindringliches Licht. Barnabas gutes Herz wird nicht verurteilt, und doch tritt zutage, dass seine familiäre Bindung und seine milde Art an diesem Punkt stärker sprechen als die klaren Wege des Werkes. Von 1. Mose an zeichnet sich eine Linie ab, in der natürliche Vorlieben geistliche Entscheidungen überlagern, Abraham lässt sich durch die Bindung an Lot in komplizierte Situationen führen, Isaak neigt Esau zu ausgeschmacklichen Vorlieben, Jakob bevorzugt Josef und Benjamin. Das Problem liegt nicht in Verwandtschaft oder Zuneigung an sich, sondern darin, dass sie bestimmend werden, wo eigentlich Gottes Ratschluss und Maßstab den Ton angeben sollen. Darum erinnert uns Gottes Wort daran, dass selbst edle Eigenschaften, Freundlichkeit, Geduld, Loyalität, das Werk des Herrn verwässern, sobald sie sich der Herrschaft Christi entziehen und ungebrochen ausgelebt werden. Der Geist Gottes führt uns nicht dazu, unser natürlich Gutes zu pflegen wie einen eigenen Schatz, sondern es unter das Kreuz zu stellen, damit aus menschlicher Sympathie geistliche Einsicht und aus fleischlichen Beziehungen Beziehungen in der neuen Schöpfung werden. Wo Christus unsere natürlichen Bindungen ordnet, wird das Miteinander in der Gemeinde klarer, freier und zugleich herzlicher, und wir entdecken, dass wahre Liebe nicht die göttlichen Grundsätze weichzeichnet, sondern sie im Licht des Evangeliums bejaht und ihnen Raum gibt, Frucht zu bringen. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Die Geschichte von Paulus und Barnabas macht Mut, die eigenen Stärken neu anzuschauen. Gerade das, was uns lieb und vertraut ist, darf unter die Herrschaft Christi kommen. In seinen Händen werden natürliche Tugenden nicht ausgelöscht, sondern geläutert, so dass das, was bisher vielleicht unbewusst Beziehungen im Fleisch gestützt und Entscheidungen getrübt hat, zu einem Werkzeug seiner Gnade wird. Wo der Herr unser gutes Herz, unsere Loyalität und unsere Zuneigungen in die Wirklichkeit der neuen Schöpfung stellt, können auch schmerzhafte Brüche, wie sie hier sichtbar werden, in seinen Plan der Ausbreitung des Evangeliums eingeordnet werden. Das Bewusstsein, dass er fähig ist, sogar durch unsere Begrenzungen seine Gemeinde zu bauen, öffnet den Blick für einen Weg, auf dem Liebe, Klarheit und geistliche Treue nicht gegeneinander stehen, sondern einander tragen. Paulus, Flexibilität zwischen Wahrheit und Rücksichtnahme. In Jerusalem steht Paulus wie ein Fels, als es um die Grundfrage des Evangeliums geht. Einige wollten die Gläubigen aus den Nationen verpflichten, sich beschneiden zu lassen und das Gesetz Mose zu halten, Paulus aber erkennt, dass hier die Wahrheit der Rechtfertigung allein aus Gnade auf dem Spiel steht. Darum schreibt er später über seine Begegnung mit den führenden Brüdern, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Wenn die Beschneidung zur Bedingung für Gottes Annahme erhoben wird, bleibt ihm nur Unnachgiebigkeit. In Galater 5:6 heißt es, denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der durch Liebe wirksame Glaube, und in Galater 6:15 wird der Maßstab noch einmal klar benannt, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Wo das Fundament der Wahrheit bedroht ist, kennt Paulus keine Kompromisse, weil jede Verwässerung hier das Herz des Evangeliums trifft. Warum hat Paulus dann Timotheus beschneiden lassen? Weil Paulus Timotheus für gutes Material für das Werk hielt, wollte er, dass er mit ihm hinausging. Es heißt, dass Paulus ihn nahm und ihn beschnitt um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Indem er Timotheus beschnitt, mag Paulus seine Weisheit gebraucht haben, um die Situation für die Verkündigung des Evangeliums zu erleichtern. Sonst gab es keinen Grund, warum Paulus Timotheus hätte beschneiden lassen sollen. Umso überraschender wirkt der Bericht in Apostelgeschichte 16. Paulus kommt nach Derbe und Lystra, trifft auf Timotheus, den Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, von dem es heißt, er habe ein gutes Zeugnis unter den Brüdern. Paulus erkennt in ihm einen künftigen Mitarbeiter und wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Dann geschieht etwas, das auf den ersten Blick im Widerspruch zu seinem Auftreten in Jerusalem steht, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Zur gleichen Zeit trägt Paulus den Gemeinden die Beschlüsse der Apostel und Ältesten in Jerusalem zur Befolgung vor, Beschlüsse, die gerade die Beschneidung der Heiden nicht verlangen. Der Unterschied liegt nicht in einer Laune des Apostels, sondern in der Unterscheidung zwischen Evangeliumswahrheit und praktischer Rücksicht. Für Titus, den Griechen, hätte Beschneidung die Botschaft verfälscht, dass in Christus jeder ohne Werke des Gesetzes angenommen ist. Für Timotheus, den Sohn einer Jüdin in einem Umfeld, in dem alle seinen Hintergrund kannten, hätte Unbeschnittensein die Tür zu den Synagogen verschlossen und den Dienst unnötig belastet. Paulus lebt damit etwas vor, das später in seinen Briefen formuliert wird, er passt sich an, ohne sich zu verbiegen. Er kann sagen, er sei den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, allen bin ich alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Die Beschneidung des Timotheus ist kein Zugeständnis an ein falsches Evangelium, sondern Ausdruck dieser dienenden Flexibilität. Der Kern bleibt unverrückbar, allein Christus, allein Gnade, allein die neue Schöpfung. Um diesen Kern herum aber ist der Diener bereit, auf vieles zu verzichten, kulturelle Empfindlichkeiten ernst zu nehmen und eigene Freiheit zurückzustellen, damit das Zeugnis des Evangeliums nicht an Nebensächlichkeiten Anstoß nimmt. In dieser Spannung von Treue und Beweglichkeit spiegelt sich etwas vom Herzen des Herrn, der die Wahrheit nicht verwässert und sich doch in seiner Menschwerdung bis in unsere konkreten Lebenswelten hineinbegibt. Wer Paulus hier beobachtet, entdeckt, dass geistliche Festigkeit und missionarische Anpassungsfähigkeit keine Gegensätze sind, sondern sich gerade im Blick auf die Ausbreitung des Evangeliums gegenseitig durchdringen. Diese Verbindung von Klarheit und Rücksicht nimmt Unsicherheit. Die Frage ist nicht, ob man streng oder weich sein sollte, sondern ob das Zentrum des Evangeliums unantastbar bleibt und zugleich Raum entsteht, auf Menschen, Kulturen und Situationen mit Weisheit einzugehen. Wo die neue Schöpfung in Christus der Maßstab ist, können äußere Zeichen an Gewicht verlieren, ohne gleichgültig behandelt zu werden. So wird der Dienst frei von gesetzlicher Härte und zugleich geschützt vor einer Toleranz, die den Kern preisgibt. In dieser Freiheit wächst eine Haltung, die in konkreten Situationen abwägt, was dem Evangelium dient, und die weiß, dass es Zeiten gibt, Nein zu sagen wie bei Titus, und Zeiten, einen Weg der Rücksicht zu gehen wie bei Timotheus, immer mit dem Blick darauf, dass Menschen den Herrn Jesus klar erkennen. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Der Weg des Paulus zwischen Unnachgiebigkeit in der Wahrheit und freiwilliger Rücksicht im Dienst öffnet den Blick für eine reife Freiheit. Nicht jede Form ist absolute Grenze und nicht jede Anpassung bedeutet Kompromiss. Wo das Evangelium als Botschaft der neuen Schöpfung das innere Zentrum bleibt, kann man auf Äußerliches verzichten, kulturelle Gewohnheiten berücksichtigen und eigene Rechte zurückstellen, ohne den Kern zu verraten. Diese Haltung entlastet von der Angst, in jedem Detail das Letztgültige festlegen zu müssen, und ermutigt, im Licht des Herrn zu prüfen, was in einer konkreten Situation den Zugang zum Wort erleichtert. In dieser Haltung reift ein Dienst, der zugleich klar und nahbar ist, fest gegründet in Christus und doch beweglich genug, dass viele durch ihn erreicht werden. Gestärkte Gemeinden in Gottes heilsgeschichtlicher Linie. Die zweite Reise des Paulus durch Kleinasien und hinüber nach Europa erscheint zunächst wie eine Abfolge von Ortsnamen, Begegnungen und Entscheidungen. Doch hinter dieser äußeren Bewegung steht ein heilsgeschichtlicher Faden. Nach der Auseinandersetzung in Antiochien und dem Sendeschreiben aus Jerusalem zieht Paulus mit Silas aus, nachdem er von den Brüdern der Gnade des Herrn anbefohlen worden war. Es ist nicht nur der Entschluss eines einzelnen Mannes, sondern ein Schritt in der Führung Gottes, der seine Gemeinde von Jerusalem aus in immer weitere Kreise hineinführt. In der Apostelgeschichte lässt sich ein Übergang erkennen, von der Gemeinde in Jerusalem, die durch Verfolgung im ganzen Gebiet von Judäa und Samarien zerstreut wird, hin zu einer Vielzahl von Gemeinden in Städten des Römischen Reiches. Die Wege des Paulus, durch Syrien und Kilikien, nach Derbe, Lystra und darüber hinaus, sind nicht bloß Missionsreisen, sondern Stationen in Gottes Haushaltung, in der er sein Evangelium aus dem Rahmen Israels hinaus zu den Nationen trägt. Die Apostelgeschichte ist sehr dispensational. Wenn wir nicht die Einsicht haben, die aus der Erkenntnis von Gottes Ökonomie, Gottes Haushaltung, kommt, wird es für uns schwierig sein, dieses Buch zu verstehen. Wir preisen den Herrn, dass uns die Apostelgeschichte aufgeschlossen wird, damit wir alle entscheidenden dispensationalen Punkte sehen, die in ihr enthalten sind. Wenn wir diese Dinge sehen, wird uns das in unserem Studium des Neuen Testaments helfen. Apostelgeschichte 16 fasst das Ergebnis dieser Bewegung in einem kurzen Satz zusammen, der zugleich tiefen Einblick in Gottes Arbeitsweise gibt. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Gott schreibt seine Geschichte nicht vorrangig über große religiöse Zentren oder spektakuläre Ereignisse, sondern über konkrete örtliche Gemeinden, die jeweils an eine Stadt gebunden sind, die Gemeinde in Jerusalem, die Gemeinde in Kenchreä, die Gemeinde Gottes in Korinth und viele andere. Jeder dieser Orte ist Ausdruck desselben Leibes Christi, und doch bleibt die Verbindung zur jeweiligen Stadt klar erkennbar. In diesen Gemeinden stärkt Gott den Glauben, nicht nur die Zahl, und er fügt täglich hinzu, nicht nur punktuell. Die Beschlüsse aus Jerusalem, die Paulus und seine Mitarbeiter weitergeben, dienen nicht dazu, ein einheitliches System über alles zu stülpen, sondern um die Freiheit des Evangeliums zu sichern und zugleich einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, in dem die Orte gestärkt werden. So verknüpft der Herr heilsgeschichtliches Handeln mit unscheinbarer Gemeinderealität. Das große Ziel, die Ausbreitung des Evangeliums und das Hervorbringen der neuen Schöpfung, wird durch das stille Wachsen und Befestigtwerden vieler lokaler Zusammenkünfte sichtbar. Wer diese Linie in der Apostelgeschichte wahrnimmt, gewinnt einen weiteren Blick auf die eigene Zeit. Gott arbeitet nicht weniger heilsgeschichtlich, nur weil unsere Landkarten anders aussehen. Sein Ziel bleibt, den Leib Christi als Ausdruck der neuen Schöpfung hervorzubringen, mitten in den konkreten Verhältnissen von Städten, Regionen und Kulturräumen. Dass er dabei Menschen wie Paulus, Barnabas, Silas und Timotheus gebraucht, obwohl deren Wege von Auseinandersetzungen, Umwegen und Schwächen begleitet sind, macht sein Handeln umso tröstlicher. Er bindet seine Ausbreitung an örtliche Gemeinden, die im Glauben befestigt und in der Zahl vermehrt werden, und er verliert seinen Plan nicht aus den Augen, wenn menschliche Spannungen auftreten. Diese Perspektive kann die Sicht auf das eigene Gemeindeleben verändern. Hinter dem mühsamen Alltag, den unscheinbaren Diensten und den konkreten Herausforderungen steht ein Gott, der seine Geschichte weiterschreibt. Die Erkenntnis, Teil dieser Linie zu sein, gibt auch schwachen Orten Würde und Ausrichtung und öffnet den Blick dafür, dass gerade durch treue Stärkung vor Ort die Bewegung des Evangeliums in der Welt vorangeht. Paulus aber wählte sich Silas aus und zog aus, nachdem er von den Brüdern der Gnade des Herrn anbefohlen worden war. Und Saulus willigte in seine Ermordung ein. Und an jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war, und alle außer den Aposteln wurden im ganzen Gebiet von Judäa und Samarien zerstreut. Die heilsgeschichtliche Linie in der Apostelgeschichte verbindet das konkrete Leben örtlicher Gemeinden mit Gottes großem Plan. Wo deutlich wird, dass der Herr seine Ausbreitung gerade durch das Befestigen gewöhnlicher Orte vorantreibt, gewinnen auch kleine, begrenzte Zusammenhänge Gewicht. Es darf neu bewusst werden, dass Treue im Alltag, Pflege des Glaubens und das gemeinsame Festhalten am Evangelium nicht Randthemen, sondern Teil seiner Geschichte sind. In dieser Sicht verliert das eigene Umfeld an Enge, ohne seine Konkretheit einzubüßen, auch unscheinbare Gemeinden und Dienste sind in Gottes Händen Bausteine seiner Ausbreitung, und diese Gewissheit kann leise, aber anhaltend dazu ermutigen, den eigenen Platz im Licht seines umfassenden Handelns anzunehmen. Herr Jesus Christus, du kennst unsere natürlichen Neigungen, unsere familiären Bindungen und unsere religiösen Prägungen, und doch nimmst du uns in deinem Dienst in Gnade an. Wir bitten dich, dass du unser Herz so unter dein Kreuz stellst, dass weder menschliche Sympathie noch Tradition stärker sind als deine Wahrheit. Schenke uns ein empfindsames Gewissen, damit wir deine Maßstäbe lieben und zugleich die Weisheit haben, im Umgang mit Menschen flexibel zu sein, ohne das Evangelium zu verwässern. Stärke deine Gemeinden im Glauben, so wie du es damals in Kleinasien und Europa getan hast, und lass deine neue Schöpfung sichtbar werden in unserem Miteinander. Wo es Brüche, Enttäuschungen oder ungeklärte Spannungen im Dienst gibt, dort wirke du Heilung und richte unsere Schritte neu auf deinen Weg der Gnade aus. Bewahre uns in der Hoffnung, dass dein Plan trotz unserer Schwachheit weitergeht und du deine Gemeinde baust bis zu deinem Wiederkommen. Amen.